Handbuch Games Kultur, der Podcast. Kultur, Technologie, Gesellschaft. Wie Games unsere Welt bewegen.
Herzlich willkommen beim Handbuch Games Kultur Podcast. Mein Name ist Tobias Nowak. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Autorinnen und Autoren einiger spannender Aufsätze im Handbuch Games Kultur 2.0 über ihre jeweiligen Themen. Das Handbuch Games Kultur, das bietet einen Rundumblick auf alle Bereiche, in denen sich Games und unser Alltag, unsere Kultur, unsere Gesellschaft berühren. Gerade ist es in seiner überarbeiteten und erweiterten zweiten Auflage erschienen. In über 40 Kapiteln wird alles Mögliche abgehandelt, von Serious Games bis Subversion, von Indie Games bis Popkultur. Und Popkultur ist auch unser heutiges Thema. Darüber spreche ich mit Valentina Hirsch, einer Kollegin vom ZDF, die mein Gamerherz schon vor Jahren erobert hat, ohne es selbst zu wissen und ohne dass ich sie kannte, allein dadurch, dass sie die Pixelmacher mit angeschoben hat. Das war ein anspruchsvolles, aber gefälliges und sowohl formal als auch inhaltlich buntes Gaming-Magazin, wie ich fand. Und ich war deshalb auch sehr traurig, als es vom ZDF abgesetzt wurde. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass Valentina Hirsch heute bei uns ist. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Stell dich doch mal kurz selber vor, wie du dahin gekommen bist, was du heute machst und was Games für dein Leben bedeuten.
Wie bin ich da hingekommen? Die Frage ist sehr groß. Ich überlege kurz, wo ich ansetze, damit wir auf die Stunde kommen und nicht 5 Stunden sprengen. Ich versuche mal kurz vor den Pixelmachern oder ein bisschen kurz vor den Pixelmachern anzusetzen. Tatsächlich habe ich im Volontariat bei einem Nachrichtenmagazin, das auch Popkulturthemen gemacht hat, dann angefangen, regelmäßig Videospiele vorzustellen. Das war ein bisschen der Hintergrund, dass es nicht so viele Menschen in der Redaktion gab, die das konnten. Und dann hieß es, du kannst doch mit einem Computer mehr machen, als ihn nur anzuschalten. Kannst du nicht auch Videospiele machen, weil das für die Zielgruppe so doll ist. Und dann habe ich das gemacht und das hat mich Gott sei Dank auch vor Dingen bewahrt, die ich nicht so gerne gemacht habe. Und long story short hat mich das letztlich zu einem Technikmagazin gebracht und dann letztlich zu dem Format Pixelmacher, was wir für ZDF Kultur produziert haben. Und damit konnte ich natürlich sozusagen eine private Leidenschaft im Fernsehen ausleben, sage ich mal.
Wir sprechen heute hier, weil du für die Neuauflage des Handbuchs Games Kultur einen Aufsatz geschrieben hast zum Thema Pop. Und Pop und Games ist ja seit einigen Jahren immer mehr, hört man das. Es gab eine Gamescom, die unter dem Leitthema Herz der Popkultur stand und darauf zielte, wie sehr Games Pop in allen möglichen, auf allen Ebenen berührt. Und ich würde gern als Einstieg in unser Gespräch ein Zitat aus deinem Aufsatz vorlesen, der sich halt mit Games und Pop befasst. Also: Wer eine Super Mario Pizza aus dem Supermarkt nach Hause trägt oder einen Super Mario Rucksack auf dem Rücken hat, muss nicht zwingend jemals ein Videospiel gespielt haben. Und genau das kennzeichnet den popkulturellen Wandel. Wenn Persönlichkeiten, Symbole, Kunstwerke oder Figuren zu Popkultur oder populären Ikonen werden, ist der ursprüngliche Kontext nicht mehr wirklich relevant. Sweater der Bands Nirvana oder Ramones von Klamotten-Discountern haben das reichlich belegt. Und so sind eben auch Videospiele und ihre Protagonisten zu etwas geworden, das den heutigen popkulturellen Alltag in großem Maß prägt. Sie sind omnipräsent und definieren mit, was Pop ist. Und mit der Frage, was ist Pop denn überhaupt, würde ich gerne als erstes einsteigen, damit wir gucken können, wie denn Games mit diesen verschiedenen Facetten von Pop tatsächlich kommunizieren, in welchem Verhältnis die stehen. Wie definierst du Pop für deine Analyse?
Naja, also das Schlusszitat macht es, glaube ich, schon fast relativ rund. Das sind so ikonische Figuren, Medienikonen, die man überall findet, auch Spuren, ob die jetzt in Musik, in Büchern, in Filmen, auf der Tiefkühlpizza, auf dem Schulmäppchen oder eben dem Sweater landen. Man kann im Grunde genommen nicht entkommen sozusagen, braucht aber nicht zwingend Kontext, um das vielleicht auch lesen zu können oder zu wissen, das ist irgendwie cool.
Ich finde so ein paar Eigenschaften von Popkultur, die haben auch durchaus was mit der Fertigung zu tun. Also was du auch gerade genannt hast, das Schulmäppchen oder die Pizza oder so, das sind ja immer industrielle Produkte. Also ich glaube, es hat viel auch mit industrieller Reproduzierbarkeit und Verwertbarkeit zu tun, oder? Also das, es muss auch schnell begreifbar sein. Es sind ja auch in der Regel einfache, wenn wir jetzt bei Bildern bleiben, einfache Bilder auch oder einfache Computerspielfiguren, die so eine Reichweite erlangen, oder?
Natürlich, also was wir jetzt genannt oder angesprochen haben, das ist ja, da könnte man jetzt auch argumentieren, ja, naja gut, was irgendwie bekannt ist, das klebe ich als jemand, der was verkaufen möchte, natürlich auch gern auf meine Verpackung, so ich denn eine Lizenz dafür habe. Aber das ist schon natürlich noch ein bisschen mehr. Das ist halt so das Plakativste und Einfachste, was man sieht. Man würde jetzt nicht in Frage stellen, dass auch hochkulturelle Kulturerzeugnisse eine große Relevanz haben, aber man kann sie halt vielleicht schwerer abbilden. Aber ich kann natürlich in popkulturelle Erzeugnisse, zum Beispiel auch Musikstücke oder so, kann ich natürlich solche Dinge auch gut einfließen lassen, sei es, dass das Soundschnipsel sind, die aus Spielen auftauchen, oder sei es umgekehrt der Weg, dass Musik den Weg in Spiele findet, wo es gut reinpasst. Da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen.
Ja.
Aber das ist natürlich dann noch ein bisschen mehr als reine Werbung, ne? Dass das definiert unter Umständen das Medium mit. Also das hat man bei Spielen, wo Musik eine große Rolle spielt, die ohnehin vielleicht in einem popkulturellen Kosmos spielen, wo Musik dazugehört irgendwie, da hat man das natürlich, dass das so eine richtige Melange ist. Das eine würde ohne das andere gar nicht richtig funktionieren.
Ja, das auf jeden Fall. Es war ja auch nicht immer Pop. Es war ja tatsächlich also das Klischee, was heute in manchen Ecken noch lebt, dass es so ein Keller- und Nerd-Phänomen ist. Wann ist denn in deiner Wahrnehmung das erste Mal der Begriff Pop in Bezug auf Games anwendbar gewesen?
Das würde ich tatsächlich eher persönlich festmachen, weil ich das gar nicht so leicht finde, das auf ein Jahr oder eine Dekade oder so zu begrenzen. Also für mich gefühlt war es so um die 2000er rum. Definitiv, wahrscheinlich schon früher, wahrscheinlich auch schon in den 90ern. Aber du hast es ja schon angesprochen, am Anfang war das ein bisschen die Nerd-Ecke. Das war einfach so, das war ein Erwachsenenmedium. Das haben erwachsene Nerds gemacht für andere erwachsene Nerds. Da wäre jetzt keiner auf die Idee gekommen, das irgendeinem Kind in die Hand zu drücken. Und heute leben wir halt natürlich in Zeiten, wo Gaming genauso natürlich wie das wie Bücher für alle Zielgruppen das Passende da haben. Ja, von Hochkultur über Popkultur bis zu Kinderliteratur oder Sachbüchern gibt es natürlich jedes Genre, was abgedeckt wird. Und so breit sind natürlich Videospiele oder Computerspiele heute auch. Aber ich glaube, ich würde es für mich irgendwo so um die Jahrtausendwende tatsächlich festmachen, wo man vielleicht tatsächlich nicht mehr entkommen konnte dem Thema.
Kannst du es dann irgendwas konkret machen? Also du führst in deinem Aufsatz ja diverse Schlüsselmomente im Verhältnis von Pop und Games an. Welcher war denn von denen für dich persönlich der relevanteste?
Ja, ausgerechnet vielleicht einer, den ich im Artikel gar nicht erwähnt habe, weil das natürlich, weil es doch sehr viel ist. Aber ich
sehr gerne Bonus-Content.
Ich schmeiß den Bonus-Content jetzt hier direkt rein und es wäre für mich zum Beispiel das Spiel SSX, ein Snowboard-Spiel, was um die 2000er rausgekommen ist für die PlayStation 2. Es gab drei Titel dafür, die alle so ein bisschen ineinander fließen. Da kann ich die Unterschiede schon selbst nicht mehr so klar machen, weil die auch recht ähnlich waren. Und das ist zum Beispiel so ein Spiel, was das, finde ich, perfekt aufsummiert. Also erstmal dieses Snowboarding-Thema war ja eh sowas Popkulturelles, so nach dem Motto, das waren die bisschen cooleren Leute auf der Piste, die eben nicht stocksteif in festen Schuhen vor dem Lift ausgeglitten sind. Die irgendwie, da war coole Musik dabei in dem Spiel. Das hat auch jemand gemacht, der aus diesem Umfeld kam, der wusste, wie so diese Szene funktioniert. Namentlich SSX Tricky ist ein Spiel, das ja diesen Song von Run-DMC It's Tricky enthielt und ohne den das Spiel schon so gar nicht funktioniert hat. Und das war für mich so der Moment, wo ich damals wahrscheinlich nicht konkret gedacht habe oder wo ich heute aber sagen würde, das ist für mich der absolute Punkt der Popkultur gewesen, auch wenn es garantiert Spiele zu erwähnen gibt, die das auch vorher schon ein Stück weit geliefert haben. Aber SSX war das für mich absolut.
Also in der Verbindung mit Popmusik kann ich mir das auch gut vorstellen, dass es davor schwach war, was natürlich auch damit mit durchaus mit technischen Gründen zu tun hatte. Also weshalb Musik ja bis zur Einführung des CD-ROMs meistens halt 8 oder 16-Bit gefiepe war, wobei es dann natürlich trotzdem geile Soundtrack gab. Aber lass uns doch mal historisch früh anfangen. Also eine der, die zwei ältesten, ich sag mal, Pop-Ikonen aus der Gaming-Welt, die du erwähnt, sind Mario und Tetris. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wieso Tetris gerade Pop ist? Weil das fühlt sich ja aus heutiger Sicht sehr altbacken an. Auch wenn man diesen Spielfilm vor ein paar Jahren gesehen hat, das ist alles so 80er-mäßig, dann kommt noch Ostblock dazu. Es ist natürlich eine total spannende Geschichte, aber das Spiel selber, Pop, wirklich?
Also da gibt es natürlich unendlich viel lustigen Quatsch, den man von so bei auf Plattformen wie Etsy kaufen kann, aber genauso natürlich in allen möglichen anderen Nerd-Shops, die so Gimmicks verkaufen. Das ist mal das eine. Und das andere ist für mich so ein bisschen die Zugänglichkeit. Denn das Spiel hat tatsächlich einfach Herzen erobert von Menschen, die vorher vielleicht eben nicht unbedingt aus dieser klassischen Kategorie kamen, erwachsener Nerd. Also das hat ja dann Nintendo auch irgendwann erkannt, beziehungsweise der Mann, der dafür gesorgt hat, dass Nintendo es mit seinem Game Boy quasi zu einem Bündel gemacht hat, weil er gesagt hat, okay, ihr könnt davon an Interessierte sicherlich so und so viel, also gut verkaufen, aber packt Tetris dazu und ihr werdet das an Millionen von Menschen verkaufen, auch an die, die jetzt noch kein einziges Mal ein Spiel in der Hand hatten und so. Deswegen ist das für mich ganz definitiv da aufzuzählen. Abgesehen davon, dass man das natürlich auch abgebildet sieht in Werbespots. Ich weiß nicht, was schon alles irgendwo gestapelt wurde. Das bietet sich natürlich irgendwie an zu machen. Das tauchte in den Simpsons auf. Das tauchte in Autowerbung auf, in denen, wo man natürlich irgendwie auf Kofferraumvorzüge oder sowas aufmerksam machen will oder so. Das überall. Also man konnte da eigentlich nicht entkommen. Und selbst ich habe, wenn ich mich zurückerinnere, und ich stamme halt aus einer Generation, wo man eigentlich noch nicht so früh angefangen hat zu spielen. Das ist heute natürlich anders, aufgrund der Smartphonisierung der Gesellschaft und dass Eltern natürlich dazu neigen, dann auch mal in Momenten, wo man Ruhe haben möchte, dem Kind recht früh dann doch ein Handy in die Hand zu drücken, zu sagen, ja, spiel halt mal was auch immer. Aber das war in meiner Generation noch nicht ganz so. Da hat man tendenziell ein bisschen später angefangen. Und viele Sachen habe ich dann mir angeguckt, fand ich irgendwie spannend, habe dann aber festgestellt, sie sind zu kompliziert. Also viele Spiele waren halt auch nicht so einfach damals. Die waren ja nicht auf Zugänglichkeit designt oder so, sondern oft, ja, vielleicht ein bisschen manchmal Tech-Spielerei oder ausprobieren, was geht halt. Und Tetris war einfach vollkommen anders. Das war ja auch von jemand gemacht, der gesagt hat, ich mag gern Puzzlespiele. Das war halt ein Puzzlespiel auf in einer völlig anderen Umgebung und es hat funktioniert. Es hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Also ich habe die viel zitierten viereckigen Augen, glaube ich, davon gehabt und habe manchmal nachts im Bett gelegen, habe diese Klötze fallen sehen und versucht, sie zu sortieren. Es war wirklich...
Wem ging das nicht so?
Ja, niemanden, der es gespielt hat.
Das verbindet sich ja ganz perfide mit unserem Lizard Brain irgendwie und greift ganz tief ein in unsere Wahrnehmung. Also Anschlussfähigkeit, breite Anschlussfähigkeit, nicht nur für spezielle Gruppen, ist für dich ein zentrales Kriterium, was ja nicht nur vom Spielprinzip wie Tetris abhängt, sondern auch vom Gerät, auf dem man spielt. Ne? Die waren ja sehr früh sehr teuer, aber es wurde dann ja zum Beispiel mit Game Boy, wurde es dann ja einfach ein ubiquitäres Phänomen. Jeder konnte überall für relativ kleines Geld eine Spielmaschine dabei haben.
Ja, und das war auch tatsächlich, glaube ich, das erste Gaming-Device, was wir bei uns zu Hause hatten. Also das ist ein bisschen unterschiedlich natürlich, wen immer man fragt. Aber bei uns zu Hause war es so, dass wir, das war jetzt kein Haushalt, wo der erste VHS-Rekorder stand oder so irgendwas. Ja. Also da waren meine Eltern jetzt nicht unbedingt die Technik-Early Adopter oder so. Aber der Gameboy, der tauchte dann irgendwann bei uns auf. Den hat mein Bruder angeschleppt. Den gab es günstig irgendwo von einem Freund, hat er ihn, glaube ich, gebraucht gekauft. Weil ich weiß nicht, ob meine Eltern uns das so ohne weiteres gekauft hätten. Auf jeden Fall war der dann da. Und dann haben wir dann irgendwann noch mal einen zweiten geliehen und sind in Urlaub gefahren und man konnte diese Gameboys mit einem Kabel verbinden und dann konnte man gegeneinander Tetris spielen. Mhm. Ich glaube, das war die ruhigste Autofahrt in den Urlaub, die meine Eltern jemals erlebt hatten mit uns auf der Rückbank. Da war eine himmlische Ruhe. Und das war einfach, das hat einfach irrwitzig viel Spaß gemacht, darauf zu spielen. Und das war lange das einzige Gaming-Device, was ich halt auch hatte, bis dann tatsächlich mal größere Konsolen angeschafft wurden. Aber das habe ich dann tatsächlich schon selbst gemacht.
Ich weiß nicht mehr, wann ist der Gameboy rausgekommen? Der hat doch letztens Jahrestag gehabt, ne?
89. Ich habe ihn noch. Der funktioniert auch noch hervorragend, im Gegensatz zu dem rosafarbenen Nintendo DS, den ich auch noch gefunden habe, wo tatsächlich einfach der Akku nicht mehr funktioniert. Und selbst ein neu gekaufter Akku es gelang mir nicht, das Ding wieder zum Laufen zu bekommen. Aber der uralte, der erste, der läuft doch. Da habe ich tatsächlich auch noch Tetris und Paperboy. Das sind die Spiele, die ich dafür noch habe.
Die Sachen sind damals noch ganz anders gemacht worden. Sowas gibt es heute ja gar nicht
mehr. So sieht es aus.
Natürlich. Die nächste Stufe nach der technischen Anschlussfähigkeit ist ja dann irgendwie die soziale im weitesten Sinne, in meiner Wahrnehmung, durch die Vernetzung der Welt. Und das in meinen Augen war für mich ein unglaubliches Phänomen, an dem ich gar nicht teilgenommen habe. Das habe ich wirklich nur, obwohl leidenschaftlicher Gamer, nur von der Seitenlinie aus mitbekommen. Gaming auf Facebook, Gaming in Social Media. Und weil da wurden ja auch plötzlich Leute erwischt, die noch nie was mit Spielen zu tun hatten. Wie ordnest du das ein? Wie hast du das wahrgenommen?
Tatsächlich ein bisschen mit hochgezogenen Augenbrauen. Mhm. Weil das hatte natürlich schon so ein bisschen den Geruch, das ist nicht so das schöne Gaming. Ich weiß gar nicht, mit welchem Adjektiv ich das belegen soll oder so. Aber das hatte natürlich so in der damals auch schon natürlich existierenden Gaming-Community hatte das nicht den besten Geruch. Das war vielleicht so ein bisschen wie irgendwelche Groschenroman-Hefte des Gaming. Wobei ich das aus vielleicht rückblickend nicht zu schlecht bewerten will, weil es natürlich auch irgendwo, das ist Teil der Geschichte und es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass sich Menschen für Videospiele oder für Spiele interessiert haben, die sonst das nicht getan hätten und das natürlich einfach erstmal eine Plattform ist, wo man in Kontakt kommen muss. Und ich treffe ja auch heute noch Leute, die sagen so, also ich spiele ja gar nicht. Und wenn man genauer nachfragt, stellt sich raus, ja doch, eigentlich schon. Du definierst das nur anders für dich. Also für manche Leute ist Gaming halt zu Hause im Wohnzimmer sitzen an der High-End-Konsole oder an einem aufgemotzten Gaming-PC. Für andere Leute ist es, eine Freundin nannte das neulich mal so, ich mag ja nur so Sortierspiele. Und sie meinte dann halt so Sachen wie, also so Farbspiele wie Bejeweled vielleicht eins war, wo man passend, also im Prinzip so ein bisschen nach dem Tetris-Prinzip nach Farben Dinge sortiert und dann einfach immer weiterkommt. Das ist eine sehr schlechte Beschreibung, dieses Spieleprinzip.
Nee, ich weiß aber, was du meinst. Auch so Flaschen mit bunten Flüssigkeiten, die man so umfüllen muss. Und
sowas, ja. Also letztlich, viele kennen Candy Crush, was aber tatsächlich eben nicht das Original ist. Das war auch nur ein Abklatsch von dieser Idee und auch nicht der Beste. Aber nichtsdestotrotz sind das so Spiele, die man wahnsinnig gut nebenbei spielen kann, die einen unheimlich befriedigt zurücklassen oder unheimlich befriedigen während des Spielens, wenn man da so fröhlich seine Farben sortiert. Man kann dabei auch irgendwie was anderes denken. Aber das ist eine prima Beschäftigung nebenbei. Und das ist auch Spielen. Ja, man differenziert ja beim Lesen auch nicht, ob ich jetzt Sachbücher, Romane, Belletristik oder Mickey Mouse lese. Es ist wurscht. Lesen ist Lesen. Aber das ist beim Spielen vielleicht ähnlich. Also manche Leute differenzieren das halt so ein bisschen mehr.
Aber das finde ich eine ganz interessante Frage, weil Pop ist ja auch als Phänomen eine soziale Klammer. Also die Leute, die sich bestimmten popkulturellen Phänomenen, die denen zugeneigt sind, die fühlen ja auch eine Gemeinschaft mit den anderen Freunden desgleichen. Und wenn nun Menschen Spiele spielen, also viele auf dem Handy, das aber selbst gar nicht als Spielen wahrnehmen, die fühlen sich ja nicht irgendwie verbunden mit den anderen, die auch Candy Crush spielen oder was auch immer.
Nee, das stimmt. Da muss man vielleicht auch schauen. Also heute zum Beispiel würde ich sagen, sind Spiele eben sehr stark auch soziale Räume. Das wiederum kann man ganz gut sehen, wenn man irgendwie Kinder ab, sagen wir mal, dem Alter von 10 hat. Und dann setzt sich das so ein bisschen fort. Und da ist es sehr stark, was natürlich auch irgendwie die Peer Group so ein bisschen definiert, dass man über Spiele wie Clash of Clans oder Fortnite oder Minecraft eben ja, so kleine Communities auf dem Schulhof bildet oder im Freundeskreis. Oder später auch, das hat natürlich vor allen Dingen auch die Corona-Pandemie gezeigt, wie stark wichtig diese Räume dann eben auch sind, weil in denen konnte man sich halt treffen. In vielen Spielen wird ja dann auch wahnsinnig viel gechattet und unter Umständen tritt das Spiel durchaus auch mal in den Hintergrund. Und da fühlt man sich natürlich schon sehr stark als Teil einer Gemeinschaft. Aber das gilt natürlich nicht für alles, was Spiele angeht. Ja. Für Sortierspiele gilt es sicherlich nicht so sehr.
Und gerade diese Casual-Gamer und Spiele, die auf dem Handy oder Tablet gespielt werden, sind ja ein beträchtlicher Teil dessen, was die Statistik heute als gamende Personen auszeichnet. Für die ist es wahrscheinlich nicht so sehr Pop. Aber du hast gerade schon was angesprochen, worauf ich jetzt drauf hinaus wollte, nämlich, dass die Spiele aus den sozialen Medien heraustraten und selber soziale Medien wurden. Und zwar einerseits auf so einer Rezeptionsebene, Stichwort Minecraft, wo sich riesige Communities bildeten online, die irgendwelchen Let's Playern zuschauten, wie sie bei YouTube oder Twitch halt Minecraft spielten über ewig lange Zeiten, wahnsinnig große Communities und erst recht dann in Fortnite, was ja das Produkt ist, das dem, was sich manche Leute vom Metaverse so erträumen, am nächsten kommt. Lass uns über den Pop davon sprechen. Also Minecraft und Fortnite kennen alle, zumindest selbst die Eltern kennen es, weil ihre Kinder halt viel zu viel Zeit in den Augen der Eltern damit verbringen. Wie hat das den Pop geprägt oder wurde das Pop?
Ja, das ist ja mittlerweile, also gerade bei den Streamern schon fast so eine Art, wie soll man sagen, vielleicht eine Genrebezeichnung. Also das ist ein Minecraft-Streamer oder ein Fortnite-Streamer oder sowas. Das ist ein eigenes Ökosystem eigentlich, was da entstanden ist. Ein sehr schnelllebiges unter Umständen. Also bei den Spielen Minecraft oder Fortnite würde ich sagen, die haben schon eine sehr, sehr konsequente Hartnäckigkeit, die sind da, die werden auch, glaube ich, nicht so schnell weggehen. Aber bei diesen Streamern und Streamerinnen, wie wir Hessen zu sagen pflegen, ist es schon so, dass da auch viel Bewegung drin ist. Also Leute, die vielleicht vor 5 Jahren, weiß ich, von den Teenagern hier im Haus, großes Thema waren, die verschwinden dann irgendwann auch wieder. Oder sie sind nicht mehr so Thema. Also sie verschwinden nicht tatsächlich, die sind schon immer noch da und machen Dinge. Aber die verschwinden dann so ein bisschen, eine Zeit lang sind das Popstars, die dann auch Bücher geschrieben haben. Also gerade bei Minecraft gab es einige, die da wirklich sehr bekannt geworden sind, die dann auch Kinderbücher dazu geschrieben haben. Das ist ja dann nochmal was dazukommt. Ne? Ursprünglich ein Videospiel gewesen, dann hat jemand unterhaltsame Streams damit gemacht und wurde zum Kinderbuchautor, mehrere populäre Bücher geschrieben dazu. Also das ist eine wahnsinnig dynamische Szene, Spiele, die teilweise da sind, dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen in den Hintergrund treten, man das Gefühl hat, die spielen gar nicht mehr so eine große Rolle, aber ja, das ist einfach, das ist irgendwie fast schon wie ein zusätzliches Medium, was dazu entstanden ist, habe ich manchmal das Gefühl. Schon fast ein bisschen, also ich stelle fest, dass das meine Welt schon fast auch nicht mehr ist, weil ich natürlich auch eher so aus einem anderen Umfeld komme und nicht so mit diesem Gaming und Streaming gehört zusammen. Sind du und ich wahrscheinlich gar nicht groß geworden, aber für Teenager heute ist das ultra relevant.
Also Gaming war für mich die ersten 25 Jahre meiner Gaming-Karriere ein Solo-Vergnügen. Das hat man, wenn es was Soziales war, mit jemand anders, der neben mir saß, gespielt. Also Multiplayer hieß zu zweit an einer Tastatur rumdrücken beim PC-Spielen.
Ja, ich kann mich noch erinnern, wie aufwendig das auch war. Das schon angeschriebene SSX konnte man ab einem gewissen Punkt auch online spielen über die PlayStation. Aber die PlayStation ins Netzwerk zu bekommen, du liebe Zeit. Also ich würde ja wirklich sagen, dass ich einigermaßen technisch versiert bin. Aber das hat mich wirklich Nerven gekostet und Anrufe bei der PlayStation-Hotline, bis das soweit war. Also, und das ist halt natürlich heute unglaublich selbstverständlich. Also ein Spiel ohne Online-Anbindung, selbst wenn es eigentlich tendenziell eher ein hauptsächlich Singleplayer-Event ist, das ist nicht mehr vorstellbar.
Heute ist dafür völlig unvorstellbar, dass Sony eine Hotline hat, die man anrufen kann, wo ein Mensch dran geht, der einem hilft.
Ja, Das ist richtig.
Du hast gerade erzählt, dass Minecraft dann halt auch so, also dass diverse von diesen großen Produkten wirklich so trans- und crossmedial werden. Dass das so crossmediale Konglomerate werden. Ich war zum Beispiel letztens in der Deutschland-Premiere des Minecraft-Films, war mit einem Freund und dessen, ich glaube, 11-jährigen Sohn da. Und da waren halt auch die ganzen Minecraft-Streamer, von denen ich persönlich nur Gronkh erkannt habe. Aber da waren ein halbes Dutzend YouTuber und Twitch-Streamer und der Kleine war völlig aus dem Häuschen, dass die alle da waren. Und hat dann tatsächlich, was ich dann super süß fand, ein analoges Autogrammbuch rausgeholt, um sich von seinen Stars Autogramme geben zu lassen. Aber das verkörpert dann für mich schon extrem Pop. Nicht nur, dass es diesen Film gibt mit namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern, sondern dass die Kinder auch durchdrehen aufgrund des ganzen Umfeldes, was dann da ist.
Ja, also ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem Begriff der Popkultur, wo man einfach merkt, dass man heute viel mehr Popstars aus diesem Umfeld hat, die über so die bislang vielleicht gültige Definition von Popstars hinausgehen. Also das ist halt mehr als Taylor Swift, sondern das sind eben Menschen, wo man, wenn man über die Gamescom läuft, denkt, wer zur Hölle ist das und warum hängen Trauben von Menschen an ihm oder ihr dran? Wie gesagt, das wechselt natürlich auch mal. Auch das ist ein klassisches Motiv natürlich von Popkultur, dass Menschen berühmt werden, die dann vielleicht irgendwann auch mal wieder, von denen man dann nicht mehr so viel hört.
Es gab auch in der Popmusik immer die One-Hit-Wonders.
Das ist richtig. Ich täte mich jetzt schwer, einen One-Hit-Wonder zu nennen im Streaming-Bereich, aber es gibt natürlich... Es gibt mit Sicherheit welche.
Ja, also vor allem, wenn sie auf bestimmte Spiele sich eingeschossen haben und das Spiel dann nicht mehr populär ist.
Ja.
Dann schwindet deren Popularität halt auch sehr schnell. Es ist, hängt halt zusammen mit dem Produkt. Ich habe gerade angefangen schon mit dem Minecraft-Film. Ich würde gerne über Filme und Games ein bisschen sprechen, weil also zumindest du und ich, die das jetzt nur seit ein paar Jahrzehnten begleiten, haben da ja auch eine wahnsinnige Entwicklung mitbekommen. Wie beschreibst du das?
Meinst du jetzt irgendwie im Sinne von, was sich in dem gegenseitigen Inspirieren so getan hat? Oder?
Also ich dachte jetzt erstmal daran, wie Games ihren Weg in den Film schaffen. Weil früher, ich war schon immer Gamer, ich habe schon immer gerne Filme gesehen, ich habe mich immer total gefreut, wenn es hieß, zu dem und dem Spiel kommt jetzt ein Film raus.
Ja.
Und über Jahrzehnte waren es eine Enttäuschung nach der anderen.
Ja. Ja, da hätte ich jetzt auch angesetzt. Ich wollte nur sicher gehen. Also das war natürlich lange, wenn man über Spiele und Games gesprochen hat, da fiel einem Uwe Boll ein und grauenvolle Umsetzungen von Videospielthemen. Jetzt ist das natürlich eigentlich, muss man fairerweise sagen, eigentlich kein Privileg von Spielethemen, sondern natürlich kann man auch mittelmäßig umgesetzte, verfilmte Bücher nennen. Nur.
Aber es war ja ein systemisches Problem. Games-Verfilmungen sind grausam.
Ja, wobei ich selbst nicht so genau weiß, warum das so ist, weil inspirieren lassen darf man sich oder kann man sich ja im Grunde genommen von allem, aber vielleicht. Ich weiß auch nicht, ist das Medium am Anfang viel zu wenig verstanden worden oder ich weiß es auch nicht. Der erste Film, den ich, man kann vielleicht auch aber umgekehrt sagen, dass es dann wiederum Filme gegeben hat, die nicht direkt Spieleumsetzungen waren, aber wo man sofort das Gefühl hatte, also das funktioniert aber schon irgendwie wie ein Videospiel. Und vielleicht hatte der Filmschaffende das gar nicht unbedingt im Sinn. Also Lola Rent zum Beispiel ist für mich so ein Beispiel, wo man eigentlich sieht, okay, von Tom Tykwer, der Film, wo man ja quasi eine Sequenz immer wieder sieht, nur mit unterschiedlichem Ausgang. Und das erinnert doch sehr stark an Videospiel-Level, wo man halt eine Mission oder ein Quest oder eine Aufgabe hat und scheitert und versucht es dann nochmal anders. Das ging mir ganz stark so bei dem Spin-off-Film, den es zu Breaking Bad gegeben hat, El Camino. Der die Geschichte erzählt von einem der Protagonisten, der dann entkommt. Und ich fand den Film offen gestanden nicht schlecht, aber kam an die Serie eigentlich nicht dran. Er war trotzdem unterhaltsam. Aber ich dachte die ganze Zeit, das ist wie so ein Videospiel. Also es gibt eine Grundaufgabe, die der Protagonist leisten will, nämlich entkommen nach Kanada oder sonst wohin. dafür braucht er ein Auto. Um dieses Auto zu bekommen, muss er an Geld kommen. Dazu muss er in seine alte Wohnung. Da darf ihn aber niemand sehen. Er braucht eine Waffe. Die Waffe kriegt er aber nur, wenn er da und dorthin geht. Da hat er dann aber wieder mit anderen Leuten zu tun. Ich glaube, das versteht nur, wer den Film gesehen hat, wie stark das eigentlich eine Videospielerzählweise ist. Wie das, wie ein Quest eigentlich. Ich weiß nicht, ob das den, ich glaube, dass das ganz oft unbewusst passiert, weil natürlich auch Filmschaffende oder generell kreative Menschen, die leben ja nicht in einem Vakuum. Aber unter Umständen ist einem gar nicht so bewusst, dass man in einer Welt lebt, in der Videospiele so stark überall sind, dass man vielleicht auch seine Erzählweise an Spiele anpasst, die man irgendwie mal gesehen hat oder selbst gespielt hat oder so. Das ist für mich ein Punkt, der zu nennen ist. Und ansonsten gab es tatsächlich auch manchmal Popcorn-Kino in den letzten Jahren, wo ich dachte so, das ist eigentlich schon ganz witzig. Das ist jetzt vielleicht keine Hochkultur, aber zum Beispiel, wie hieß der denn? Pixels, glaube ich. Mhm. Die Idee, also eine völlig abgedrehte, eher flache Komödie, aber mit sehr witzigen Momenten, wo es einfach darum geht, dass, oder diese Grundidee da ist, dass die Menschheit ja mal eine Botschaft ins All geschickt hat, die potenziell Aliens finden könnten, um dann zu erklären, wie die Menschheit so funktioniert. Da sind ganz viele Kulturgüter drauf und die versuchen zu erklären, wie die menschliche Kultur ist, unter anderem auch Videospiele. Und die Geschichte des Films ist, oder die Grundidee ist, dass das Aliens finden, die das als Kriegserklärung auffassen. Also gerade die Videospiele. Und dann greifen sie quasi mit allen möglichen Dingen dieser Art an. Und die einzigen Menschen, die natürlich helfen können, in dem Fall, sind Nerds, Zocker. Und die werden dann natürlich dann engagiert, um das Problem zu lösen. Die tun das dann mit Spielstrategien und so. Und ich fand, also ich glaube nicht, dass der wahnsinnig viele Preise bekommen hat oder auch bei Rotten Tomatoes gut abgeschnitten hätte oder sonst welche oder sonstigen Filmkritikern gut ankam. Aber das war lustig. Der war wirklich gut. Der hat funktioniert. Das war Popcorn-Kino halt.
Total. Nochmal zurück, warum die frühen Filme nicht klappten. Da möchte ich gerne irgendwie einen Deckel drauf machen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Filmmacher damals keine Ahnung hatten, was die Motivation für die Spielenden ist und was das Faszinierende an den Spielen ist. Und deshalb mussten diese Verfilmungen immer schief gehen. Und das ist halt ein großer Unterschied zu Last of Us, wo Neil Druckmann, der Gaming Director, auch bei der Serie mitmacht und halt genau darauf achtet, dass das übertragen wird. Abgesehen davon, dass Last of Us halt schon eine Geschichte hat, die eine gewisse Tiefe und Botschaft hat und philosophische Fragen stellt, während Mortal Kombat. Ich meine, wie will man 1,5 Stunden Mortal Kombat Spielfilm machen, der von der Story trägt? Das kann kaum funktionieren. Sehr spannend finde ich das, was du gesagt hast zur Machart, weil mir fällt das in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren auf 2 Ebenen ein. Einerseits Kameraführung, also wie Kameras geführt werden, das hat, also wie First-Person-View benutzt wird, zum Beispiel, oder auch Third-Person-View. Und was die Struktur der Geschichte angeht, was du gerade gesagt hast zu dem Breaking Bad Spin-off, für mich ist Edge of Tomorrow mit Tom Cruise, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dieser ist der ultimative Gaming-Film. Yeah. Weil der ganze Film ist ja ein einziger, im Prinzip ein Roguelike. Yeah. Also ein Spiel, wo du immer wieder an der gleichen Stelle losgehst und immer wieder das Gleiche machst und immer wieder scheiterst, bis du es so perfekt schaffst, dass du durchkommst.
Ja. Yeah.
Und das fand ich ganz erstaunlich und relativ wenig kommentiert in dem Zusammenhang für den Film.
Ja.
Die ultimative Verfilmung eines Spielprinzips.
Genau, und das ist, glaube ich, das hast du ja schon gesagt, aber das möchte ich gerne nochmal ergänzen. Der Punkt, den vielleicht die ersten Filmschaffenden nicht richtig verstanden haben, bei Videospielen geht es um Entscheidungen, und zwar um interessante Entscheidungen. Das ist das Prinzip davon. Ich muss als, das hat Sid Meier in seiner Biografie auch nochmal ganz schön beschrieben, es geht ja darum, dass ich als jemand, der Spiele erschafft, den Spielenden mitdenken muss. Welche Rolle soll der eigentlich spielen? Ich muss ihn herausfordern mit möglichst interessanten Entscheidungen, die er treffen kann oder muss. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das ganze Spiel nicht. Aber das lässt sich natürlich nicht auf einen Film übertragen. Da kann ich keine Entscheidungen treffen. Das muss ich schon als Regisseur machen. Das ist ein erzählerisches Medium. Das ist auch da. Wohingegen bei Spielen einfach noch dazu kommt, auch wenn es ein visuelles Medium ist, was offensichtlich einen Bezug zu Film hat, trotzdem entsteht die Welt nur dadurch, dass ich etwas tue. Und das ist im Film natürlich anders.
Ja, absolut. Und die Entscheidung in Mortal Kombat ist, mache ich jetzt einen Block oder einen High Kick, die ist natürlich filmisch sehr viel langweiliger als eine Entscheidung in Last of Us, ob ich jetzt, wie ich mich gegenüber meinem Partner, meiner Partnerin in einer gefährlichen Umgebung verhalte, wo wir beide unter tödlicher Bedrohung uns durch eine sehr feindliche Umgebung bewegen müssen. Aber die Wucht dieser Entscheidungen kann man ja in einem Film nachinszenieren, auch wenn man sie nicht selber treffen muss. Deshalb funktionieren die, glaube ich, auch. Und andere Verfilmungen, also Fallout fällt mir da ein,
ja.
Die versuchen ja gar nicht mehr, irgendeine Spielstory nachzuerzählen, sondern die nehmen ja nur den Vibe, die Atmosphäre, die Props, also die Ausstattung dieser Welt mit. Und das reicht dann ja oft auch, um die Faszination gerade von so großen Spielwelten auf die Kinoleinwand oder den Streaming-Bildschirm zu ziehen.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Lass uns nochmal über das Nächste sprechen, was natürlich ein Riesenthema ist, nämlich Games und Popmusik. Und du hast da zwei verschiedene Aspekte von in deinem Aufsatz aufgegriffen, und zwar einerseits Games als Schauplatz der Popmusik, sprich wo die Popmusik in einem Spiel vorkommt, aber du hast, das fand ich ganz interessant, das hatte ich sonst noch nie so bedacht, als Archive der Popmusik. Kannst du das mal erläutern?
Ja, ich glaube, ich darf jetzt nicht schon wieder bei SSX sprechen.
Du darfst das schon, aber wenn du über was anderes sprechen kannst, wäre das bestimmt spannend.
Also Fortnite zum Beispiel ist auch nicht denkbar ohne Musik, und auch immer wieder Auftritte populärer KünstlerInnen, die darin stattfinden. Und damit werden sie natürlich zum einen, baut man ihnen so ein kleines bisschen ein Denkmal vielleicht. Auf der anderen Seite führt es dazu, dass ich auch immer wieder Dinge entdecken kann. Das andere ist, und darüber kann man, glaube ich, noch wesentlich länger sprechen, weil ich es auch für das bessere Spiel hat im Vergleich zu Fortnite, ist GTA. Weil ich glaube, dass sehr viele Leute Songs von den Doobie Brothers oder ähnlichen KünstlerInnen niemals entdeckt hätten, wenn sie nicht stundenlang in Autos durch Vice City oder andere fiktive Großstädte, amerikanische Großstädte gecruised werden. Also mir hat das phasenweise, ist auch sehr intensiv gespielt, hat mir das, wenn ich das Gefühl hatte, so, also erzählerisch, ich habe jetzt einfach keine Lust, hier eine anstrengende Mission zu machen oder zum 180. Mal zu versuchen, auf einen Pizzaboten auf einer Vespa zu erwischen, der offensichtlich 350 fahren kann, dann bin ich manchmal auch wirklich einfach nur in ein Auto geklettert, habe meinen Lieblingssender rausgesucht und bin ich die Gegend gefahren. Und zwar mich an alle Geschwindigkeitsregeln haltend, damit mir die Polizei nicht auf den Keks geht, denn ich wollte ja nicht mich battlen, ich wollte ja einfach nur hohe Musik hören.
Ja, das ist tatsächlich, also das ist dieser Aspekt Archiv der Popmusik in GTA mit ihrem riesigen Fundus an lizenzierter Musik, die in den virtuellen Radiostationen da zu hören sind, ist da natürlich Paradebeispiel. Du hast noch was anderes erwähnt, Gone Home,
ja.
Was ich in dem Zusammenhang nie wahrgenommen habe. Wie setzt du Gone Home ins Verhältnis zur Popmusik?
Da kommt noch mehr dazu. Das war halt natürlich unglaublich spannend, weil Gone Home sowieso so ein Spiel ist, was...
Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was Gone Home ist. Ja. Das war ein sehr renommiertes Indie-Spiel, aber vielleicht mal kurz die Prämisse beschreiben.
Also man spielt eine junge Amerikanerin, die nach einem Auslandsaufenthalt nach Hause kommt und ihr Elternhaus verwaist vorfindet. Die Eltern und die Schwester sind weg und sie versucht rauszufinden, was eigentlich los ist, und sucht nach Spuren. Und in Gestalt dieser jungen Amerikanerin ist man als Spielende halt unterwegs und durchforstet und durchsucht das ganze Haus, was auch so ein bisschen so ein Reiz triggert vielleicht, dass man wahnsinnig gerne irgendwo rumstöbert. Und das ist ja auch das Fantastische an Spielen, dass man Schubladen aufmachen kann, Schränke durchsuchen, auf Knöpfe drücken, weiß ich nicht, unters Bett schauen. Und in dem Fall von Gone Home ist man belohnt worden durch ein unendliches Portfolio von Zeitschriften, die man finden konnte, alten Filmen, die man im Regal gefunden hat, Musikkassetten und so weiter. Und dadurch unglaublich viel Inspiration gezogen hat, ähnlich wie bei GTA, nur hier mit noch unendlich viel anderen Medien, was natürlich auch so ein teilweise so einen Nostalgiefaktor hat. Aber ja, einfach unglaublich ein spannender Anreiz ist, sich durch dieses Haus zu wühlen und natürlich am Ende geht es darum, rauszufinden, was passiert ist oder so. Aber das hat unglaublich inspiriert. Das ist ein ganzer Kosmos gewesen an gesellschaftlicher Kultur, die man da wiederentdecken konnte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Man muss dazu sagen, einer der frühen Walking Simulators, ja, als manche in der Gaming-Community noch ein Problem damit hatten, ja, etwas als Spiel zu bezeichnen, wo man einfach durch eine kleine, abgeschlossene virtuelle Welt geht und nicht kämpft, keine Dialoge führt, gar nichts macht, sondern sich einfach umguckt, Sachen durchliest, Sachen aufsammelt, sie anguckt. Und fertig. Keine Action, keine Todesdrohung. Aber auch total spannend, das als Archiv für Popmusik dann oder Pop, ja, generell, weil liegen ja auch Fernsehprogramme, ja, rum und dann sieht man, genau, den Namen der alten Fernsehsendungen und so ein Kram. Aber wo du GTA nennst, GTA ist ja nicht nur ein Archiv für Popmusik, es ist ja auch ein Schauplatz von Popmusik. Genau wie Fortnite, wo große Popstars ihre virtuellen Konzerte, die dann in der Regel 20 Minuten dauern, abhalten und wo man auch keine Zugabe fordern kann. In GTA fand ich zum Beispiel, vorletztes Jahr war das, glaube ich, sehr auffällig, als Dr. Dre seine neue Platte in GTA vorgestellt hat, in Form eines DLCs, eines Downloadable Contents, also einer kleinen Extra-Geschichte, die man in der großen Verbrecherwelt von Grand Theft Auto halt erleben konnte. Und man begegnet dort tatsächlich, man kriegt einen Anruf in dem Spiel, soll auf den Golfplatz fahren und trifft dann dort die virtuelle Rekonstruktion von Dr. Dre, der uns erzählt, dass er gerade ein neues, also er war selber im Studio für die Sprachaufnahmen dafür, der uns dann erzählt, er war gerade im Studio, hat eine neue Platte gemacht, aber die Masteraufnahmen sind ihm auf einem USB-Stick geklaut worden. Und dann entwickelt sich natürlich die übliche GTA-Story mit wilden Verfolgungsjagden und noch viel wilderen Feuergefechten. Am Ende haben wir dann aber den USB-Stick, gehen dann in die Disco, wo die Musik aufgelegt wird. Und es war erst im Spiel und dann konnte man die Musik kaufen, ja, draußen.
Ja, das ist auf jeden Fall aus mehreren Gründen wirklich bemerkenswert. Erstens mal nimmt es natürlich dieses, es ist ja schon häufiger passiert, dass berühmte KünstlerInnen um ihre Musik beraubt worden sind oder dass die vor Veröffentlichung tatsächlich geklaut worden sind oder geleakt wurden oder so. Und das nimmt es natürlich so ein bisschen witzig auf, aber was ich finde, was man dazu auch unbedingt noch sagen muss, wenn irgendjemand wissen will, warum dieses Metaverse-Ding nicht funktioniert, das ist die Antwort darauf. Weil das richtig viel Spaß macht, was GTA da liefert und das Metaverse aussieht wie Second Life 1983. Ich will damit nur sagen, dass die Einbindung einfach so gut ist von GTA. Die haben Popkultur so stark einfach verstanden. Und niemand braucht sowas wie ein Metaverse. Also ich würde mich da aus dem Fenster lehnen und sagen, so vergesst das einfach. Ihr versenkt da wirklich Geld. Aber viel Spaß.
Ja, ich glaube aber der Gedanke ist genau wie NFTs jetzt erstmal durch.
Ja.
Ja. Es gibt aber auch umgekehrt den Weg von Games in die Popmusik. Also so ein paar auffällige Beispiele ist, dass so Game-Sounds in Spielen vorkommen, dass Katy Perry hat sogar in Last Friday Night, einem ihrer Songs, in Simlish gesungen, der Sprache der Sims, was einfach so ein lautmalerisches Gebrabbel ist. Und sie singt dann ganze Strophen in einem Song darin.
Ja.
Und niemand fragt sich, warum, sondern sie wird gefeiert, weil sie die Sims in ihren Songs nachmacht.
Ja. Ja, ich glaube, das zeigt halt wirklich einfach nur das, was erfolgreich ist, wenn es interessant wird, es in irgendeiner Form einzusetzen. Ne? Bedeutet natürlich nicht zwingend immer, dass eine Person, jetzt Katy Perry nichts unterstellen, vielleicht spielt sie ja auch tatsächlich gerne Sims oder irgendwas. Also wäre ohnehin überraschend, wenn sie nicht irgendwas spielt. Aber per se sagt es einfach nur aus, so okay, das ist irgendwie erfolgreich. Und damit ist das Thema, also genauso wie bei World of Warcraft beispielsweise virtuelle Gegenstände gehandelt wurden und damals alle völlig irritiert waren. Aber das zeigt ja eben auch nur so, okay, dieses Spiel ist erfolgreich. Und deswegen gewinnt es einen gewissen Wert in allen Bereichen, eben auch tatsächlich für Marketingzwecke, ganz profan.
Ja, also du hast gerade gesagt, Grand Theft Auto hat Popmusik verstanden. Man könnte auch sagen, das Management von Dr. Dre, über den wir gerade sprachen, hat Gaming verstanden.
Ja, sicherlich auch, ja.
Und wie sie da halt an auf eine ganz andere, interaktive, sehr viel verbindlichere Weise an ihr Publikum drankommen, als wenn sie irgendwo einen Trailer schalten.
Ja, und was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass halt heutzutage Videospiele einfach auch eine Möglichkeit sind, Musik zu entdecken. Das hat sich natürlich auch verändert. Man hat Musik ja schon immer irgendwo entdeckt. Entweder, ob es, keine Ahnung, irgendwo im Club was läuft, wo man denkt, ah, das ist aber ein cooler Song, oder im Radio oder in einem Film-Soundtrack oder sowas. Und Spiele sind da natürlich heute mittlerweile ein ganz, ganz großer Faktor geworden, wo man halt Musik entdeckt. Also ich weiß noch, also ich habe wahnsinnig viele Snowboard-Spiele gespielt, nicht nur SSX. Es gab auch noch eins, das hieß Amped. Das hat ursprünglich, glaube ich, mal Microsoft gemacht und ist dann später aber noch von einem anderen Studio weiter bearbeitet worden als Lizenz. Und das hat dann, da hatte das zweite Spiel, was dazu rauskam, hatte einen richtig, richtig coolen Indie-Soundtrack. Da waren so viele tolle Titel dabei, das sind ja so Spiele, gerade so Arcade-Fun-Sportspiele, wo man immer wieder relativ repetitiv versucht, bei Strecken besser zu werden und so weiter, wo man dann immer wieder die gleichen Songs hört. Und das sind solche Ohrwürmer gewesen und so coole Songs auch, dass ich damals dann tatsächlich den Publisher angerufen habe und gesagt habe, sag mal, kriege ich das irgendwie auf CD? Und tatsächlich gab es das als Promo-Version dann als CD, dann habe ich mir das zugeschickt. So, ich war,
ja, cool.
Ich habe das heute noch auf der Playlist, weil da so viele coole Sachen dabei waren.
Ich habe auch, also ich hau regelmäßig auf meine Playlists und Sampler Musiken aus Spielen. Und zwar nicht nur lizenzierte Songs, sondern auch explizite Games-Musiken, die inzwischen natürlich auch eine ganz große Klasse erreicht haben, was man ja wieder daran sieht, dass Games, Musik, Konzerte, vor allem orchestrale, totale Publikumsrenner sind. Wo dann Konzerthäuser total stolz drauf sind, dass sie wieder ausverkaufte Häuser haben, weil da jetzt halt die Final Fantasy Symphonie aufgeführt wurde oder die Assassin's Creed oder Witcher oder weiß der Kuckuck was.
Ja, das hat ja auch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber es gab eine Zeit lang mal so eine Konzertreihe, die hieß Video Games Live, glaube ich, und die sind um die Welt getourt durch relativ große Konzerthäuser mit Gaming-Soundtracks. Und die hatten dann halt hinter sich eine riesige Leinwand, wo dann Bilder aus den Spielen lief. Und also ich habe noch nie so viele schwarze T-Shirts mit lustigen Motiven drauf in der alten Oper in Frankfurt gesehen wie zu diesem Event. Das war ganz erfrischend.
Ja, und wahrscheinlich halt auch Leute, die eher in so einem Pop-Alter waren, als das Publikum, was normalerweise in so einem Spielort ist.
Es war sehr gemischt, muss man sagen. Also man hat schon auch ein Publikum gesehen, wo man sich gut vorstellen kann, dass die vielleicht auch sonst mal in ein Konzerthaus oder Theater gehen oder so. Aber es war halt, man hat halt gesehen, wie breit das Publikum war und wie sehr sich da eben Videospiele auch schon dran ablesen lassen, wie breit sie in der Gesellschaft angekommen sind, wie bunt das Publikum da war. Mhm. Vielleicht ein bisschen bunter und heterogener, als es bei einer Zauberflötenaufführung gewesen wäre.
Ich würde gerne noch über ein paar kleinere popkulturelle Einflüsse von Games sprechen, die aber irgendwie auch besonders sind. Das erste sind Tänze. Für mich war ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, da hat sich echt was verändert. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, als Halbfinale oder Viertelfinale oder sowas, der Stürmer von Frankreich, Griezmann, nachdem er ein Tor geschossen hatte, in die Ecke des Feldes lief und Take the L, diesen Tanz aus Fortnite, spielte, wo man sich halt Daumen und Zeigefinger vor die Stirn in Form eines Ls hält, um im Prinzip den Gegner zu verhöhnen. Wenn der Schiedsrichter gewusst hätte, was der da macht, hätte er wahrscheinlich eine rote Karte bekommen müssen wegen Unsportlichkeit. Aber da dachte ich, das ist der Wahnsinn. Der macht das hier vor einem Millionenpublikum, wenn nicht Milliardenpublikum. Erzähl du mal was über die Rolle von Tänzen in Games.
Ja, also ich habe ja schon, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Spiele auch soziale Räume sind und in denen muss man sich natürlich ausdrücken können, weshalb die meisten Spiele über irgendeine Form von Emotes verfügen, also ausdrucksweise eben. Das können auch Tänze sein und natürlich.
Also Emotes heißt einfach Gesten, mit denen man etwas ausdrückt.
Ja.
Ganzkörpergesten, Handgesten.
Ja, genau. Und Tänze waren da natürlich auch ein großes Mittel. Das gab es schon in World of Warcraft, was sehr lustig war, weil jede von Zwerg bis über Elf bis hin zu Gnomen hatte einen eigenen Tanzstil. Das war schon sehr lustig. Und dann gab es in Fortnite natürlich noch viel mehr dieser Tänze. Und offen gestanden, viele davon oder viele von solchen Codes, popkulturellen Codes, erkennt man vielleicht selbst nicht. Also ich erkenne auch nicht immer alle, weil ich natürlich auch nicht jedes Spiel dieser Welt gespielt habe. Aber allein dieses Flossing, wo man die Hände wild vorn und hinten vor dem Oberkörper vorbeischwingt, was gar nicht so einfach ist, davon abgesehen.
Nee, es ist nicht so einfach.
Das haben wir bei uns hier zu Hause auch reichlich gesehen. Das ist halt im Prinzip hin und her gegangen. Natürlich haben auch die Designer der Spiele diese Tänze sich nicht komplett aus den Rippen geschnitzt. Die hatten die ja auch irgendwo her. Zeitgleich haben sie dann in ihr Spiel in irgendeiner Form eingebaut und dann sind sie aus dem Spiel heraus in die reale Welt gehüpft. Ob das jetzt als Jubel im Stadion stattfindet oder man das halt zu Hause im Kinderzimmer sieht oder möglicherweise auch, keine Ahnung, irgendwo, wo Jugendliche halt zusammenstehen und rumkaspern oder so. Also wann immer man seltsame Bewegungen sieht, wahrscheinlich kann man davon ausgehen, es könnte ein Spiel sein.
Das stimmt. Also wie hoch profiliert das ist, das hat man ja auch an einigen Gerichtsverfahren gemerkt, ja, wo Leute drauf geklagt haben, gesagt haben, das ist mein Tanzmove, den ihr in eurem Spiel da verwendet. Und da gab es auch ganz interessante Gerichtsurteile, die erst sagten, na, Tanzmoves sind nicht urheberschutzfähig. Andere Gerichtsentscheidungen aber waren, na, schon sehr wohl. Man kann auch auf einen bestimmten Tanzmove ein Copyright anmelden,
ja,
und braucht dann halt, muss dann Lizenzgebühren erhalten, ja, dafür, dass jemand anders die benutzt. Ich versuche langsam auf die Schlussgerade einzubiegen. Ich würde gerne noch über ein Thema sprechen, was mir auch in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass Games so internetisiert werden, sag ich mal, dass die zum Beispiel ein wichtiger Teil der Meme-Maschine sind, also dieser Praxis, sich Mini-Videoclips oder Bilder mit einer lustigen Unterschrift oder Überschrift zuzuschicken. Da sind Spiele ganz zentral zu geworden. Und das ist für mich auch Pop, oder?
Ja, unbedingt. Also, das ist es halt bei Spielen, ist es immer so schwierig manchmal. Natürlich, das ist ein Kulturerzeugnis, was dann oft auf verschiedenen Ebenen verglichen wird mit natürlich Filmen oder Büchern oder Musik oder so. Aber es hat eben noch mal ein eigenes Merkmal. Und das heißt eben, es sind soziale Räume, in denen bestimmte Codes existieren, die da eben auch raustreten können und sich verselbstständigen können. Und das ist, glaube ich, so das besondere Merkmal eben von dem Medium Spiel, was es eben ausmacht.
Und diese Memes werden halt dann auch von Leuten gesehen, verstanden und benutzt, die das Spiel, aus dem das Meme kommt, eventuell gar nicht kennen,
ja,
zumindest nicht gespielt haben.
Genau, dann müssen Menschen wie ich gelegentlich sogar auch mal auf Webseiten gehen wie Know Your Meme, die sich die Mühe machen, tatsächlich auch von sehr populären Memes ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu erzählen oder versuchen rauszufinden, wo das herkommt, was auch tatsächlich oft sehr spannend ist, weil es ist vollkommen unmöglich, da Schritt zu halten.
Für Kulturwissenschaftler total spannend. Deutschland ist ja auch, wenn wir ein großer Spielemarkt sind, was die Spielproduktion angeht, sind wir ja eher so eine Mittelmacht, sag ich mal, und vor allem stark im Bereich Mobile Gaming. Also wenn aus Deutschland international relevante Sachen kommen, dann sind das oft Spiele fürs Handy oder fürs Tablet. Siehst du einen Unterschied zwischen den vorher definierten großen Spielen für PC und Videospielkonsolen und diesem Casual Gaming auf den mobilen Geräten, was den popkulturellen Stellenwert angeht?
Ja und nein. Also natürlich sind gerade mobile Spiele, zeichnet halt aus, dass wir sie alle in der Hosentasche dabei haben. Also es ist halt nur ein Klick weg. Da bin ich viel schneller als bei Spielen, die vielleicht technisch aufwendiger sind, wo ich vielleicht den passenden PC oder die richtige Konsole dafür brauche oder so ein Handy hat halt eben jeder. Ich glaube, da ist es eher so ein bisschen die Zugänglichkeit. Aber popkulturell bedeutsam oder Impact haben letztlich, glaube ich, haben sie auf allen Ebenen.
Und es ist ja auch spannend, dass so Popkulturanbieter, sage ich mal, wie Netflix in ihrer Gaming-Sparte auf das Mobile-Gaming setzen, aber dann da nicht nur Match-3-Spiele, wo man die drei roten Steine nebeneinander schieben muss, anbieten, sondern halt auch Spiele wie Immortal, die ja wahnsinnig anspruchsvolle, kulturell lohnenswerte, tiefe Kunstwerke sind.
Ja, bei Netflix ist vielleicht zu sagen, Da bin ich gespannt, wohin sich das noch bewegt. Die haben interessante Ansätze, weil die haben natürlich auch tolle Marken sozusagen, die Gaming-Bezug haben. Stranger Things zum Beispiel, das reitet ja sowieso so ein bisschen auf dieser Nostalgiewelle. Da sind Arcade-Games auch ein großes Thema. Aber noch sehe ich nicht richtig, wo das hinführen soll, wo das wirklich eine gute Vernetzung hat.
Vorletzter Punkt, Sprache. Wie hat sich Sprache durch Games verändert? Also wir haben Susanne Daubner in der Tagesschau NPC und SAS sagen hören und uns alle sehr gefreut. Aber das steht ja für was, oder?
Ja, also es gibt natürlich, wenn man so sich das Jugendwort der letzten Jahre jeweils anschaut, da sind, oder die Listen, das ist ja nicht immer das, was gewinnt, aber man kann ja immer in diese Listen schauen, welche Worte da auftauchen, ist schon eine erkleckliche Menge an Gaming-Begriffen dabei, die da immer wieder auftauchen, die dann vielleicht auch schnell wieder vergessen werden oder die vielleicht tendenziell auch nicht so eine Verbreitung haben, wie man denken könnte. Aber wenn man sieht, wie stark so Begriffe wie NPC oder auch Extraleben oder Endgegner heute überall verstanden werden, dann sieht man halt schon, wie stark das eben auch die Sprache beeinflusst hat, ohne dass ich wissen muss zwingend, woher kommt denn der Begriff Endgegner?
Ja, oder Bossgegner, Endboss, Game Over, Highscores. SAS für Suspicious ist ja das Neueste.
SAS war, glaube ich, das war 23. Das war so ein bisschen das Wort aus Among Us, aus dem Spiel, was vielen Teenagern, vielen Jugendlichen die Corona-Lockdowns quasi erträglich gemacht hat. Aber ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel eine Werbung gesehen für ein Format, wo es um Ernährung ging. Und da war das Hauptthema, da ging es um das viel geschmähte Schulessen. Und da sah man ein Spaghetti-Monster, was verdächtig Bowser ähnelte. Und der Titel dazu war Endgegner Schulessen. Da dachte ich, das ist doch ganz eindeutig, worauf das hier abzielt.
Ja.
Versteht aber jeder.
Ja, jeder, der Bowser mal gesehen hat, den Hauptgegner aus manchen Mario-Spielen. Manche behaupten ja, dass Games das Leitmedium oder zumindest das Leitunterhaltungsmedium des 21. Jahrhunderts sein werden. Wie empfindest du denn das? Und was kann Leitmedium da heißen? Und bezogen auf dein Thema, wie stark beeinflussen Games die Popkultur insgesamt? Könntest du eine Einschätzung abgeben, wie wichtig die sind? Können die es inzwischen mit Filmen, Büchern, Popmusik aufnehmen?
Ja. Also ich weiß nicht, ich würde das wirklich einfach mit Ja beantworten und das relativ selbstverständlich. Also ich glaube, das ist gar nicht so ein großes Thema mehr. Das hat sich tatsächlich einfach hinterrücks eingeschlichen. Sie sind da, um zu bleiben. Also ich glaube einfach, dass Spiele ein so selbstverständlicher Teil dieses gesamten Medienkosmos geworden ist, dass man das eigentlich fast nicht mehr in Frage stellen kann oder so.
Valentina, wir haben jetzt eine ganze Weile aus relativ großer Flughöhe hinabgeschaut auf die Welt der Games und ihre popkulturellen Bezüge. Ich würde jetzt gerne mal ganz nah dran und persönlich und spielerisch werden und fragen, was spielst du denn gerade?
Tatsächlich spiele ich gerade Tiny Bookshop, was tatsächlich mal ein deutsches Spiel ist und es ist sehr erfolgreich, was ihm absolut zu gönnen ist, weil es wirklich unglaublich charmant ist. Das wird gerne als Cozy Game bezeichnet, weil es ein Spiel ist, was wirklich keinen Stress macht. Es geht zwar darum, dass man als Buchhändler oder Buchhändlerin Second-Hand-Bücher aus einem kleinen Wohnwagen verkauft und man muss oder sollte das schon mit einem gewissen Erfolg machen, aber es ist kein sogenanntes Tycoon-Spiel, wo es darum geht, es muss einfach nur ein Zähler nach oben gehen und man muss der erfolgreichste Buchhändler der Welt werden. So ist es nicht gestaltet, sondern es atmet eine sehr große Liebe zu Büchern, zu Literatur. Und schafft was viele Spiele sich wünschen zu leisten, aber oft nicht hinbekommen. Nämlich, dass sie es schaffen, ein anspruchsvolles Spiel zu machen, was Menschen befriedigt, die aktive Spieler sind, die sich gut auskennen, die relativ schnell erfassen können, was will das Spiel von mir, wie ist die Systematik, was muss ich machen, um möglichst erfolgreich zu sein. Aber auch Menschen, die einfach sagen, ich werde angezogen davon, dass das Spiel hübsch bunt ist und dass es um Literatur geht, ich bin einfach neugierig und bleib darin hängen. So, es ist leicht zu lernen, es sind nur ganz wenige Klicks, ich muss keine komplizierte Steuerung erlernen, es ist aber unglaublich gewinnbringend. zu versuchen, Studenten die erfolgreichsten Young Adult Bücher zu empfehlen, je nachdem, was sie so nachfragen. Man muss also in dem Spiel, es gibt so ein Empfehlungssystem, wo man fährt an verschiedene Orte, zum Beispiel zur Uni, und dann tauchen Leute in meinem kleinen Buchladen auf, denen kann ich einfach nur zugucken beim Stöbern. Und gelegentlich spricht mich mal einer an und sagt, du, ja, also ich habe nicht viel Zeit, ich habe jetzt halt diese anstrengende Hausarbeit abgegeben, ich hätte gern einen spannenden Krimi, aber nicht zu brutal und gern auch mal von der Autorin. Und dann wühlt man halt sein Bücherregal durch per Klick und schaut sich die Klappentexte an und muss halt schauen, kenne ich das? Dann weiß ich vielleicht ungefähr, was da passen könnte. Kenne ich es nicht? Muss ich aus dem Klappentext schließen, ob das hinhaut? Und es ist so befriedigend, wenn man jemand erfolgreich was empfiehlt und man dann sieht, okay, das boostet meinen ganzen kleinen Buchladen und jetzt kaufen die Leute auch mehr und so. Das ist unglaublich. Ich finde es fantastisch. Also es ist wirklich, glaube ich, fast mein Spiel des Jahres, würde ich fast sagen.
Valentina Hirsch, herzlichen Dank. Wir haben gesprochen über deinen Artikel über Games und Pop im Handbuch Games Kultur. Vielen Dank für die schöne Stunde und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, das hat viel Spaß gemacht. Tschüss.
Das war Handbuch Games Kultur, der Podcast. Kultur, Technologie, Gesellschaft. Wie Games unsere Welt bewegen. Eine Produktion des Deutschen Kulturrates und GAME, Verband der deutschen Gamesbranche, zur zweiten Auflage des Handbuchs Gameskultur. Herausgegeben von Olaf Zimmermann und Felix Falk. Moderation und Redaktion Tobias Nowak. Produktion Veljana Richter. Beratung Christian Huberts. Sounddesign Pool Artists. Das Handbuch Gameskultur 2.0 gibt es überall, wo es gute Bücher gibt.